SR Info. Bilanz am Abend.
Mit Florian Mayer, guten Abend. Es ist passiert, nach wochenlangen Protesten wurde das Gesetz zur ausländischen Einflussnahme in Georgien verabschiedet. Wir erklären, worum es im Detail geht und sprechen mit Stefan Malerius, dem Leiter des Regionalprogramms Politischer Dialog Südkaukasus der Konrad-Adenauer-Stiftung über die Auswirkungen. Außerdem mehr zum neuen Asylrecht der EU und dem Solarpaket der saarländischen Landesregierung. Drei Tage früher als ursprünglich geplant hat die georgische Regierung das Gesetz zur ausländischen Einflussnahme verabschiedet. Das Gesetz ist massiv umstritten innerhalb der georgischen Bevölkerung. Seit Wochen gab es im Land Demonstrationen, die teils auch brutal niedergeschlagen wurden. Die Sorge der Demonstrierenden, das Gesetz könnte genutzt werden, um die Arbeit von Nichtregierungsorganisationen oder Vereinen, die der Regierung nicht in den Kram passen, massiv einzuschränken. Denn ein ähnliches Gesetz gibt es in dieser Form bereits in Russland. Und genau das passiert dort. Björn Plaschke mit den Details.
84 Ja-Stimmen, 30 Nein. Das umstrittene Gesetz ist vom georgischen Parlament angenommen worden. Die Demonstrierenden vor der Volksvertretung reagieren mit Wut, aber bisher friedlich, mit Buhrufen und Ausbrüchen wie Nein zum russischen Gesetz. So nennen Oppositionelle innerhalb und außerhalb des Parlaments das nunmehr verabschiedete Gesetz über die Transparenz ausländischer Einflussnahme. Die Protestierenden fürchten, dass Nichtregierungsorganisationen nach russischem Vorbild auch in Georgien zerschlagen werden könnten. Denn das Gesetz schreibt vor, dass NGOs ihre Finanzströme offenlegen und damit überwacht werden, eventuell willkürlich Problemen ausgesetzt werden. Demonstrationen werden bis in die Nacht erwartet. Die Polizei zeigt sich gut gerüstet, Wasserwerfer stehen bereit, Polizeihundertschaften. Die Präsidentin Georgiens, bekannt für ihren konsequent EU-orientierten Kurs, hat sich auf die Seite der Demonstrierenden gestellt und sie hat bereits angekündigt, ihr Veto gegen das Gesetz einzulegen. Dann werden die Abgeordneten das Gesetz gegebenenfalls überarbeiten und erneut zur Debatte ins Parlament einbringen. Mit einer vierten Lesung können sie das Veto des Staatsoberhauptes überstimmen.
Und was sich nun gerade in Georgien nach dieser Nachricht tut, wie es mit dem Gesetz weitergehen könnte, was das für Georgiens Wunsch, EU-Mitglied zu werden, bedeuten kann. Darüber habe ich kurz vor unserer Sendung mit Stefan Malerius gesprochen. Er ist Leiter des Regionalprogramms Politischer Dialog Südkaukasus bei der Konrad-Adenauer-Stiftung. Herr Malerius, kurz vor unserem Gespräch kam die Eilmeldung, das Gesetz zur, in Anführungszeichen, ausländischen Einflussnahme in Georgien ist verabschiedet worden, trotz all dieser massiven Proteste in den vergangenen Tagen und Wochen. Was bedeutet dieses Gesetz jetzt für die Nichtregierungsorganisationen im Land?
Dazu muss man sicherlich einschränkend sagen, dass das Gesetz vom Parlament zwar verabschiedet worden ist, aber jetzt nochmal zur Präsidentin geht, die muss das unterschreiben. Sie hat aber auch schon angekündigt, ihr Veto einzulegen. Und dann geht das Gesetz noch einmal zurück ins Parlament, da kann es dann mit der Regierungsmehrheit überstimmt werden, dieses Veto. Und der Parlamentssprecher kann das dann verabschieden. Aber das zeigt, dass noch einige kleinere Hürden zu nehmen sind für die Regierung. Und in den letzten Stunden, kann man fast sagen, hat sich so ein bisschen angedeutet, dass die Regierung möglicherweise einen Rückzieher macht. Man hat vorgeschlagen, den Titel des Gesetzes eventuell zu verändern oder zusammen mit den westlichen Partnern zu überlegen, ob die ein oder andere Formulierung vielleicht angepasst werden kann. Die Zivilgesellschaft allerdings und auch die europäischen Partner, die heute hier waren, Vorsitzende von 5 auswärtigen Ausschüssen aus Mitgliedsländern, haben aber klar gemacht, dass es nicht mehr um kosmetische Korrekturen geht, sondern nur noch um darum, ob dieses Gesetz jetzt tatsächlich kommt oder zurückgezogen wird.
Das hängt ja auch mit dem Wunsch Georgiens eigentlich in die EU aufgenommen zu werden zusammen. Am 3. März 2022 wurde da der Antrag auf Mitgliedschaft gestellt. Seit dem 24. Juni 2022 hat das Land eine EU-Beitrittsperspektive, ist also potenzieller Beitrittskandidat. Verspielt aus Ihrer Sicht Georgien da jetzt gerade noch diesen Beitritt oder kann das noch irgendwie gerettet werden? Weil Sie haben es ja schon angedeutet, die Stimmung ist da alles andere als positiv.
Das ist richtig und Sie haben auch recht. Momentan wird diese Beitrittsoption verspielt. Man ist ja dann im Dezember letzten Jahres Kandidat tatsächlich geworden und hat allerdings Auflagen bekommen. Das sind so 9 Punkte, die zu adressieren sind, um dann Ende des Jahres eingeladen zu werden zu Aufnahmegesprächen auch. Und die Europäische Union hat aber klar gemacht, dass es ein solches Gesetz in der EU nicht gibt. Und die Aussicht darauf, mit der EU über den Beitritt zu verhandeln, die kann auf Eis gelegt werden oder davon muss man ausgehen, dass sie auf Eis gelegt wird, wenn dieses Gesetz tatsächlich kommt.
Da bleibt jetzt die Frage, was ist denn die Taktik dahinter? Die Beitrittserklärung, die kam kurz nach dem Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine. Jetzt dieses Gesetz, das, ja, also so war es in den Demonstrationen auch zu hören, viel näher an Putin, also an dieser russischen Vorlage ist, als an den Gesetzgebungen innerhalb der EU. Orientiert sich die georgische Regierung da vielleicht dann doch eher um auf die andere Seite?
Das tut sie mit Sicherheit. Die Frage ist, warum hat die Regierung das jetzt getan? Im letzten Jahr ist sie damit schon einmal gescheitert und innenpolitisch gab es bis Anfang April überhaupt keine Veranlassung, dieses Gesetz wieder vorzulegen. Denn mit Blick auf die Wahlen, die im Ende Oktober stattfinden, hat die Regierungspartei des georgischen Traums mit großem Abstand geführt. Die Opposition ist zersplittert, die Opposition hat keine charismatischen Persönlichkeiten, kein Gesicht. Und eigentlich sah das alles aus wie so ein Spaziergang, das hat sich jetzt verändert. Deswegen fragt man sich, was eigentlich hinter dieser Taktik steht. Und was viele Georgier, Georgierinnen mir sagen, ist, dass das ein Anruf aus Russland gewesen ist. Russland Druck ausübt auf das Land, dass die Regierung, insbesondere der Oligarch, Bizina Ivanishvili, der hier der informelle Entscheidungsträger in dem Land ist, dass der dieses Gesetz wieder vorlegen soll und jetzt auch durchdrücken soll.
Wie wird es denn jetzt weitergehen? Also wir werden mutmaßlich ja dann, wenn das Ganze noch so ein bisschen, ja, noch ungewiss ist, Sie haben ja schon anfangs erklärt, dass das Ganze noch nicht so sicher durch ist, dann kann man ja damit rechnen, dass jetzt weiterhin Proteste stattfinden werden, die Zivilgesellschaft weiter auf die Straße geht. Die Regierung ist da schon relativ hart dagegen vorgegangen. Muss man davon ausgehen, dass das Ganze noch ein Stück weiter eskalieren wird?
Davon kann man in der Tat ausgehen. Die Gewalt gibt es ungefähr seit 2 Wochen. Zunächst ist es gegen die Demonstrierenden und gegen die Proteste gewesen, die dann mit Wasserwerfern, Tränengas und Gummigeschossen ausgelöst worden sind. Jetzt hat man aber in der letzten Woche vor allen Dingen gesehen, dass auch gezielt von so unmarkierten Schlägertrupps Oppositionsabgeordnete und Vertreter aufgelauert wurden, sind zu Hause und die wurden dann übel zusammengeschlagen. Es gibt Telefonterror gegen Aktivisten, gegen Familien, Familienangehörige, gegen Kinder. Auch internationale Organisationen sind mittlerweile schon betroffen. Das alles hat eine neue Qualität in diese Auseinandersetzung gebracht, auch eine negative Qualität und hat sicherlich auch ein Potenzial, noch weiter zu eskalieren.
Glauben Sie dann, dass unter diesem Eindruck und dieser russischen Einflussnahme, die Sie ja schon beschrieben haben, dann die EU tatsächlich eine Chance hat, da jetzt noch inhaltlich was zu ändern und Georgien da auf einen anderen Weg zu bringen?
Die EU ist sehr aktiv und die EU positioniert sich auch sehr stark. Der EU-Botschafter hier, der hat in der letzten Woche flehend appelliert, diese offene Tür, die es für Georgien jetzt gibt, zu nutzen und über die Schwelle zu schreiten, noch sei Zeit. Das war ein Appell an die Regierung vor allen Dingen. Die Menschen müssen dazu nicht aufgefordert werden. Die sind eigentlich schon über die Schwelle hinweg. Heute, wie gesagt, sind 5 Vorsitzende von auswärtigen Ausschüssen von Mitgliedstaaten hier. Morgen kommen 4 Außenminister. Und auch Josep Borrell oder so von der Leyen beobachten die Situation und äußern sich. Und das ist alles sehr, sehr wichtig. Das haben die jungen Menschen, mit denen wir heute zusammengesessen haben in der Diskussion, gesagt. Diese Unterstützung auf Social Media, auf Twitter, über Facebook und so weiter, das ist sehr, sehr wichtig, psychologisch und mental für die Protestierenden. Dann wird natürlich auch diskutiert werden und überlegt werden müssen, was man an konkreten Schritten seitens Europa unternehmen kann. Sanktionen, persönliche Sanktionen gegen Ivanishvili oder gegen Abgeordnete, die für dieses Gesetz gestimmt haben. Und einfrieren natürlich dann des Kandidatenstatus, Nichtaufnahme der Beitrittsverhandlungen. Das sind alles Möglichkeiten, wie die EU Einfluss nehmen kann auf die Situation hier in Georgien.
Sagt Stefan Malerius, Leiter des Regionalprogramms Politischer Dialog Südkaukasus bei der Konrad-Adenauer-Stiftung. Und das Gespräch haben wir vor der Sendung aufgezeichnet. Der US-Außenminister Anthony Blinken ist in die Ukraine gereist. Heute Morgen für viele überraschend in Kiew per Nachtzug angekommen. Es ist Blinkens mittlerweile 4. Besuch und soll, so heißt es aus US-Regierungskreisen, ein starkes Signal der Unterstützung an die Ukraine und Präsident Zelensky sein, nachdem Monate zwischen Republikanern und Demokraten in den USA um die Militärhilfe für die Ukraine gestritten wurde. Aus Kiew berichtet Rebecca Barth.
Bei seinem Besuch in der ukrainischen Hauptstadt zeigt sich US-Außenminister Antony Blinken hoffnungsvoll. Die Militärhilfen aus den USA würden in naher Zukunft anlaufen. Ein Teil sei bereits in der Ukraine eingetroffen, sagte Blinken bei einem Treffen mit dem ukrainischen Präsidenten in Kiew. Er sei sich sicher, die Waffenlieferungen werden einen echten Unterschied im Verteidigungskampf gegen Russland machen, betonte Blinken. Den ukrainischen Streitkräften ist es nach eigenen Angaben mittlerweile gelungen, den russischen Angriff auf die Region Kharkiv im Nordosten des Landes teilweise unter Kontrolle zu bringen. Nach wie vor finden um die Stadt Wovjansk aber schwere Kämpfe statt. Die Ukraine rechnet in den kommenden Tagen mit einem weiteren russischen Angriff auf die Region Sumy westlich von Kharkiv. Ziel sei es, die Front auszuweiten und die ukrainischen Truppen so bei ihrer Verteidigung im Osten des Landes zu schwächen.
Der Bericht von Rebecca Barth. Beinahe 10 Jahre hat die EU gebraucht, um das gemeinsame Asylrecht zu reformieren. Jahre des Streits, teils der Beleidigungen und auch Willkür. Aber jetzt stehen die neuen Regeln fest und sie sind deutlich schärfer gefasst. Verfahren sollen einheitlicher und damit auch schneller laufen. Und über einen verpflichteten Solidaritätsmechanismus sollen geflüchtete Menschen fairer über die EU-Mitgliedstaaten verteilt werden. Die deutsche Innenministerin Nancy Faeser hat angekündigt, die Regeln so schnell wie möglich umsetzen zu wollen. Dietrich Karlmeurer.
Bundesinnenministerin Nancy Faeser verspricht, dass die deutsche Gesetzgebung schnell an das europäische Recht angepasst wird. An den Gesetzentwürfen werde bereits intensiv gearbeitet. Kern der Reform sind unter anderem schnelle Asylverfahren an den EU-Außengrenzen und strengere Regeln für Migrantinnen und Migranten aus Ländern, die als relativ sicher gelten. Staaten, die besonders viele Geflüchtete aufnehmen, sollen unterstützt werden. Die Bundesinnenministerin betont, weiterhin werde den Menschen geholfen, deren Leben vor Krieg, Folter und Mord geschützt werden muss. Es gelte aber auch, wer diesen Schutz nicht benötigt, kann nicht nach Deutschland kommen oder muss die Bundesrepublik deutlich schneller wieder verlassen. Bundeskanzler Olaf Scholz spricht von einer historischen Einigung. Die EU habe nun eine deutlich bessere Grundlage für eine humane Begrenzung von irregulärer Migration, für verlässliche Registrierungen an den Grenzen und für einen solidarischen Ansatz, der auch Länder wie Deutschland und Schweden entlasten wird. Kritik kommt dagegen von Asylverbänden und den Kirchen. So befürchtet der katholische Flüchtlingsbischof Stefan Heese, dass die humanitären Spielräume enger werden und nicht weiter. Etwa durch die Möglichkeit, ankommende Familien, auch Kinder, in Lagern an den EU-Außengrenzen festzuhalten.
Dietrich Karlmeurer hat berichtet. Und zu den neuen EU-Asylregeln hören Sie jetzt einen Kommentar von Matthias Reiche.
Konsequente Sicherung der EU-Außengrenzen, Fingerabdrücke und Fotos von allen irregulär Ankommenden, die älter als 6 sind, Eilverfahren unter haftähnlichen Bedingungen für Flüchtlinge mit schlechter Bleibeperspektive. Dazu schnelle Rückführungen in die Heimat oder sogenannte sichere Drittstaaten, was von Menschenrechts- und Flüchtlingsorganisationen besonders kritisiert wird. Ebenso, dass es für Kinder in Schnellverfahren keine Altersbegrenzung gibt. Aber von den 27 EU-Staaten setzt eine deutliche Mehrheit inzwischen auf Abschreckung und ist dafür auch bereit, bisherige Standards abzusenken und Regeln zu korrigieren. Das reicht bisher noch nicht so weit, Asylverfahren nach dem britischen Ruanda-Modell ganz auszulagern, aber die Rufe danach werden auch lauter. Dahinter steht natürlich die Idee, dass je weniger Menschen kommen, umso weniger in der EU verteilt werden müssen. Auch wenn der sogenannte Solidaritätsmechanismus dabei vorsieht, dass Mitgliedsländer, die keine Asylberechtigten aufnehmen wollen, sich freikaufen können, gibt es mit dem nun verabschiedeten Gesetzespaket erstmals eine Chance, das Flüchtlingsproblem in den Griff zu bekommen. Jetzt wird es darum gehen müssen, die Reform umzusetzen, ohne dabei die europäischen Grundwerte aufzugeben. Es gibt natürlich das Recht auf Asyl. Aber eben keines auf Migration. Und über die sollen künftig nicht mehr Schlepper entscheiden, sondern klare Regeln. In diesem Sinne sieht die Reform der europäischen Flüchtlingspolitik auch mehrere Gesetze vor, um dringend nötige, integrationswillige Arbeitskräfte auf legalen Wegen nach Europa zu holen. Fast 10 Jahre hatte die EU über diese Reform ihrer Asyl- und Migrationspolitik heftig gestritten. Doch jetzt geht alles sehr schnell. Verständlich. Die EU-Kommission hofft mit der raschen Umsetzung der Reform auch den Rechtsruck abzumildern, den die Demoskopen für die Europawahl im Juni voraussagen.
Die Meinung von Matthias Reiche. Es ist gleich 17.45 Uhr. Sie hören die SR-Info-Bilanz am Abend auf SR2 Kulturradio. Die USA gehen gegen Chinas Marktmacht in der hauseigenen Wirtschaft vor. Dazu gleich mehr. Zuvor die aktuellen Meldungen des Tages von Tanja Philipp-Mura.
Wirtschaftsforscher plädieren für zusätzliche Schulden, um die marode Infrastruktur in Deutschland zu modernisieren. Der Direktor des arbeitgebernahen Instituts der deutschen Wirtschaft, Hüter, sagte, in den nächsten 10 Jahren gäbe es einen zusätzlichen Investitionsbedarf von knapp 600 Milliarden Euro. Dies sei mit der Finanzplanung der staatlichen Haushalte nicht zu stemmen. Sebastian Dulin vom gewerkschaftsnahen Institut für Makroökonomie und Konjunkturforschung betonte, eine Besserung könne es nur über eine Reform der Schuldenbremse oder ein neues Sondervermögen geben. Das Containerdorf in Ensdorf zur Unterbringung Geflüchteter wird komplett abgebaut. Nach Angaben des Innenministeriums kommen zurzeit wenig Schutzsuchende ins Saarland. Sollte die Zahl wieder steigen, werde man andere Unterkünfte nutzen. Seit vergangenem Mai waren auf dem RAG-Gelände neben dem Saarpolygon laut Ministerium im Schnitt rund 100 Menschen untergebracht. Damit sei die maximale Auslastung von 300 Bewohnern nie erreicht worden. Der Zoll hat heute zahlreiche Geschäfts- und Wohnräume in Hessen und im Saarland durchsucht. Anlass waren Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Frankfurt, unter anderem wegen Ausbeutung. Rund 100 Einsatzkräfte waren an der Aktion beteiligt. Dabei wurde umfangreiches Beweismaterial gesichert und Arbeitnehmer vernommen. Nach Angaben des Zolls werden 4 Männer beschuldigt, in einer Restaurantkette ausländische Köche unter prekären Arbeitsbedingungen beschäftigt zu haben. Außerdem sollen sie Sozialversicherungsbeiträge und Steuern hinterzogen haben. Der Saarbrücker Tischtennisprofi Patrick Franziska ist zum ersten Mal in seiner Karriere in die Top 10 der Weltrangliste aufgestiegen. Der 31-jährige Spieler des 1. FC Saarbrücken hatte am vergangenen Sonntag beim Grand Smash Turnier in Saudi-Arabien den 2. Platz erkämpft. Damit erreichte er als erster Nicht-Chinese in der neuen Turnierserie das Finale. Mit den zusätzlichen 1400 Weltranglistenpunkten wurde Franziska zur Nummer 9 der Welt.
Die Stimmungslage zwischen den USA und China ist ohne Zweifel kompliziert. Egal, ob es um die geopolitische Lage in der Welt geht oder um die globale Marktwirtschaft. Jetzt hat die US-Regierung die Zölle auf chinesische E-Autos, Halbleiter und Solarzellen erhöht. Der Vorwurf, China flutet die Märkte mit künstlich verbilligten Produkten. Und das passt nicht mit dem von US-Präsident Biden ausgetüftelten ganz eigenen America First Plan zusammen, der aus milliardenschweren Finanzspritzen für die heimische Wirtschaft besteht. Aus Washington, Nina Barth.
Einen neuen Handelskrieg mit China soll es nicht auslösen, aber die USA wollen einer, wie sie behaupten, Importflut und Dumpingpreisen aus China einen Riegel vorschieben. Schon mehrfach hat US-Präsident Joe Biden Chinas Handelspraktiken angeprangert. Sie konkurrieren nicht, sie betrügen. Und wir haben den Schaden hier in Amerika gesehen.
They're not competing. They're cheating. They're cheating. And we've seen the damage here in America.
Um diesen Schaden für die heimische Produktion abzuwenden, vervierfachen die USA Zölle auf E-Autos aus China auf nun 100%. Auch die Zölle auf andere Schlüsseltechnologien werden angehoben. Der Zollsatz auf Solarzellenimporte aus China zum Beispiel wird auf 50% verdoppelt. Die Zölle auf bestimmte Stahl- und Aluminiumexporte werden auf 25% verdreifacht. Insgesamt sind laut US-Regierung Einfuhren aus China im Wert von rund 18 Milliarden Dollar betroffen. Die nationale Wirtschaftsberaterin des Weißen Hauses, Lael Brainard, erklärte,
China nutzt die gleiche Strategie wie früher, um das eigene Wachstum auf Kosten anderer zu steigern. Trotz überschüssiger Kapazitäten investiert China weiter und überschwemmt die Weltmärkte mit Exporten, die aufgrund unfairer Praktiken preislich zu niedrig angesetzt sind.
Die heimische Produktion schützen, neue Arbeitsplätze schaffen und den Klimawandel bekämpfen. Das ist Bidens Industriestrategie. Der Präsident will mit seinem hunderte Milliarden Dollar schweren Subventionsprogramm, dem Inflation Reduction Act, unter anderem den Verkauf von E-Autos ankurbeln. Genau da sind chinesische Produkte aber günstig, wegen staatlicher Subventionen. Biden betonte, er wolle einen fairen Wettbewerb mit China, keinen Konflikt. Die USA seien in einer stärkeren Position, um den wirtschaftlichen Wettbewerb des 21. Jahrhunderts gegen China oder irgendjemand anderen zu gewinnen. Denn die USA investierten wieder in Amerika und amerikanische Arbeiter.
The bottom line is, I want fair competition with China, not conflict. And we're in a stronger position to win the economic competition of the 21st century against China or anyone else, because we're investing in America and American workers again.
Schon Bidens Vorgänger, Ex-Präsident Donald Trump, hatte Zölle gegen Einfuhren aus China verhängt, im Umfang von rund 300 Milliarden Dollar. Trump wetterte 2016 im Wahlkampf, die USA seien wie das Sparschwein, das ausgeraubt werde. Aber die USA hätten eine Menge Macht über China. Und Trump sprach auch vom größten Diebstahl in der Geschichte der Welt.
We're like the piggy bank that's being robbed. We have the cards. We have a lot of power with China. It's the greatest theft in the history of the world.
Als Biden ins Weiße Haus einzog, diskutierte seine Regierung darüber, einen Teil der Zölle, die Trump eingeführt hatte, zurückzunehmen. Aber tatsächlich geschieht nun das Gegenteil. Biden will China nicht das Feld überlassen im Kampf um die Zukunft sauberer Energien und er hofft, damit im Wahlkampf zu punkten. Für China dürften Bidens Zollpläne vor allem symbolischen Charakter haben, denn China ist bei Schlüsseltechnologien nicht auf die USA als Kunde angewiesen.
Bundeskanzler Olaf Scholz gibt sich aktuell sehr zuversichtlich. Anfang Juli werde der Bundeshaushalt für 2025 im Kabinett verabschiedet, ist er sich sicher. Scholz äußerte sich während seines Besuchs in Schweden. Zuvor war er auch schon im Gespräch mit dem Magazin Stern auf den Haushaltsstreit innerhalb der Ampelkoalition eingegangen. Hans-Joachim Viehweger zum positiv gestimmten Kanzler und seinen ums Geld streitenden Kabinett.
Wie viel Geld können die einzelnen Ministerien im kommenden Jahr ausgeben? Über diese Frage wird in Berlin heftig diskutiert. Vor allem, weil die Wünsche einiger SPD- und grün geführter Ministerien deutlich über den Vorstellungen von FDP-Finanzminister Lindner liegen. Lindner sprach von exorbitanten Wunschzetteln, gewissermaßen für Weihnachten, Ostern und Geburtstag zusammen. Bundeskanzler Olaf Scholz erwartet aber keinen größeren Konflikt wegen des Haushalts.
Das werden wir auch gemeinsam als Regierung einvernehmlich hinkriegen. Ich rechne also mit einer Entscheidung, die die ganze Regierung auch gerne trägt.
Auf die Frage eines Journalisten, ob er eher auf der Seite von FDP-Finanzminister Lindner stehe oder auf der Seite auch von SPD-geführten Ministerien, die mehr Geld fordern, reagierte Scholz so.
Die letzte Frage kann ich sehr klar beantworten. Ich stehe auf der Seite Deutschlands und dass wir Anfang Juli einen Haushalt vorlegen.
Zuvor hatte der Bundeskanzler in einem Gespräch mit dem Magazin Stern Finanzminister Lindner allerdings demonstrativ den Rücken gestärkt. Es sei richtig, dass man den Ressorts Limits gesetzt habe. Das war mit mir abgesprochen, so Scholz wörtlich. Nun beginne der übliche mühsame Prozess, Wünsche und Wirklichkeit in Einklang miteinander zu bringen. Ausnahmen von der Schuldenbremse bei der Haushaltsaufstellung lehnte Scholz ab. Wörtlich sagte er: Wir sollten uns das Leben nicht zu leicht machen. Jetzt ist erstmal Schwitzen angesagt.
Erneuerbare Energien werden immer wichtiger, klar für den Klimaschutz, aber auch als Standortfaktor für die Wirtschaft im Saarland. Das Saarland ist zwar aktuell schon bundesweiter Spitzenreiter, was die Photovoltaikleistung, also die daraus gewonnene Energie im Verhältnis zur Fläche angeht, aber die Landesregierung will den Ausbau von Photovoltaik im Saarland weiter vorantreiben. Wirtschaftsminister Jürgen Barke von der SPD und Bauminister Joost, ebenfalls SPD, haben in der heutigen LPK konkrete Regelungen vorgestellt, mit denen das gelingen soll. Das Saarland zieht jetzt also nach, nachdem Bundestag und Bundesrat Ende April bereits ein Solarpaket beschlossen haben. Denise Friemann aus der SR-Landespolitik-Redaktion war bei der Landespressekonferenz dabei und ist jetzt im Studio. Hi Denise.
Hallo.
Wie sehen denn diese neuen Regelungen nun konkret aus?
Also es ist tatsächlich ein ganzer Strauß an Regelungen. Eine betrifft zum Beispiel gewerblich genutzte Gebäude, aber auch öffentliche Gebäude. Da soll es jetzt eine sogenannte Solarpflicht geben. Das heißt, die Eigentümer sollen dazu verpflichtet werden, Solaranlagen auf ihren Dächern zu installieren. Und zwar dann, wenn die Dachfläche größer als 100 Quadratmeter ist und es sich entweder um einen Neubau handelt oder das Dach saniert wird. Das Ganze soll auch für öffentliche Parkplätze ab 35 Stellplätzen gelten. Die müssen dann also einen Teil überdachen und mit Solarpanels ausstatten. Außerdem soll es den Kommunen auch freigestellt werden, auch privates Wohneigentum in diese Regelung mit aufzunehmen. Dafür soll es eine Ermächtigungsgrundlage geben. Das heißt, es kann dann also jede Kommune selbst bestimmen und das würde dann tatsächlich auch die Privatleute betreffen, die ein Haus bauen möchten oder das Dach an ihrem Haus sanieren wollen. Es geht aber bei den Gesetzen und den Gesetzesänderungen nicht nur um Solaranlagen auf Dächern, sondern auch auf Freiflächen. Aktuell ist das Verhältnis im Saarland da so grob gerechnet 2/3, 1/3, also 2/3 der im Saarland vorhandenen Solaranlagen steht auf Hausdächern. Und das, so Wirtschaftsminister Jürgen Barke von der SPD, wolle man auch so beibehalten.
Okay, wenn man das so beibehalten will, heißt das ja, wenn jetzt durch diese Pflicht auf öffentlichen und gewerblich genutzten Gebäuden viel mehr Solaranlagen auf Dächer gebaut werden müssen, dann braucht es im Umkehrschluss auch wieder mehr Freiflächen, die ausgewiesen werden müssen.
Ja, genau. Und dafür hat Wirtschaftsminister Barke unter anderem auch eine Vereinbarung mit der RAG getroffen.
Wir haben uns mit RAG darauf verständigt, dass die neben dem Ziel, im eigenen Konzern Klimaneutralität herzustellen, auch noch mal rund 25 Hektar Fläche im Saarland für Unternehmen zur Verfügung gestellt werden, auf denen dann entsprechender Solarstrom produziert werden kann. Sukzessive muss es uns gelingen, alle Unternehmen im Saarland über solche Projekte entweder unmittelbar eigenversorgt oder über Stromverträge, die wir im nationalen Maßstab organisieren wollen, dann an die Grünstromversorgung heranzubringen.
Das heißt, da könnten also noch mehr solcher Vereinbarungen folgen. Bisher ist aber nur diese geplant. Unter anderem soll es aber auch leichter werden, entlang von Autobahnen oder Schienen Photovoltaikanlagen bauen zu können. Und so könnte man dann eben auch mehr Freiflächen nutzen.
Ein großes Problem ist ja, das haben wir bei den Windrädern gesehen, auch die Akzeptanz in der Bevölkerung. Dafür soll es dann jetzt ein Gewinnbeteiligungsgesetz geben.
Ja, das hatte auch schon seine erste Lesung im Landtag und das soll im Juni verabschiedet werden. Bedeutet im Endeffekt, dass die Kommunen an den Gewinnen durch die Windkraft- und Solaranlagen beteiligt werden sollen.
Wir müssen alle Bürgerinnen und Bürger bei dieser Energiewende mitnehmen. Und deshalb sind solche Themen wie Gemeindebeteiligungsgesetz, wo auch diejenigen am Ende von Mehrwerten profitieren durch Einnahmen, die Kommunen erzielen, die sie in Infrastrukturen, in Kinderspielplätze, in Kindergärten, Kita-Anlagen, aber auch in Vereinsförderung stecken können. Da soll auch jeder Bürger merken, der sich die Anlage nicht selbst leisten kann, dass er davon profitiert.
Das Ganze soll also die Akzeptanz in der Bevölkerung erhöhen, wobei ich glaube, dass das bei den Windrädern ein deutlich größeres Problem ist als bei den Photovoltaikanlagen. Die sind laut, die sind groß, die möchte man nicht im Garten stehen haben. Außerdem sollen aber auch die bürokratischen Hürden sowohl für Unternehmen als auch für Privatpersonen, die sich jetzt zum Beispiel ein Balkonkraftwerk anschaffen wollen, möglichst abgebaut werden. Es soll also möglichst leicht sein, sich eine Solaranlage anzuschaffen.
Stichwort leicht. Für all das müssen jetzt ziemlich viele Gesetze verabschiedet und geändert werden. Wann wird das Ganze realistisch in Kraft treten?
Wahrscheinlich Ende des Jahres. Zumindest ist das der Zeitplan, den Bauminister Joost für die notwendigen Änderungen, zum Beispiel an der Landesbauordnung, aber auch für einen neuen Landesentwicklungsplan heute genannt hat. Das Gemeindebeteiligungsgesetz, das kommt aber wahrscheinlich schon früher. Das sagte ich ja bereits, mutmaßlich nächsten Monat.
Informationen zum Solarpaket der saarländischen Landesregierung von SR-Politikreporterin Denise Friemann und das Gespräch haben wir vor der Sendung aufgezeichnet. Der Sommer 2023 war in einigen Bereichen der Nordhalbkugel der wärmste seit 2000 Jahren. Das zeigen die Ergebnisse einer Studie, die heute im Fachmagazin Nature veröffentlicht wurde. Janina Schreiber hat sie gelesen.
Zwar hat die Meteorologie bereits bilanziert, der Sommer 2023 war weltweit der heißeste seit Beginn der Aufzeichnungen. Jetzt hat ein Forschungsteam der Geographie das Ausmaß des Sommers 2023 im Vergleich zu den vergangenen 2000 Jahren untersucht. Mithilfe von Daten tausender Wetterstationen sowie Temperaturrekonstruktionen aus Baumringmessungen zeigte das Forschungsteam rund um einen Mainzer Geographen, der Sommer 2023 war in Regionen der Nordhalbkugel bereits um mehr als 2 Grad Celsius heißer als die gemessenen Durchschnittswerte zu Beginn der Industrialisierung. Dabei geht es um Orte wie Nordamerika, Europa und Teile von Asien. Zwar weisen die Autoren in der Studie darauf hin, dass die aufgezeigte Erhitzung nicht auf die globale Ebene übertragen werden kann, allerdings mache das Ergebnis deutlich, wie wichtig es ist, die CO2-Emissionen dringend zu reduzieren.
Und damit kommen wir vom Klima jetzt zum Wetter. sind ja schließlich zwei Paar Schuhe. Es zieht sich jetzt über den Abend noch zusammen. Es kann regnen und gewittern. In der Nacht kühlt es auf 14 bis 11 Grad ab. Die Schauer sollten dann kurz nach Mitternacht nachlassen. Erst zum frühen Morgen kann es dann nochmal beginnen zu regnen. Der Mittwoch startet dann mit dichten Wolken, aus denen es dann auch über den ganzen Tag regnen wird. Es ist kaum Sonne in Sicht und die Höchstwerte liegen bei 15 bis 19 Grad. Der Donnerstag geht ähnlich weiter, teils kräftige Schauer und Gewitter über den Tag. Hin und wieder zeigt sich zwar die Sonne, es bleibt aber durchgehend nass. Die Höchstwerte bei 15 bis 19 Grad. Das war die SR-Info-Bilanz am Abend. Mein Name ist Florian Mayer. Hier übernimmt Chris Ignazi mit der Abendmusik. Ihnen einen schönen Abend. Machen Sie es gut. Tschüss.